In der Folge 48 mit dem ehemaligen RLU-Innenverteidiger und derzeitigen Capitano des Venezia FC, Michael Swoboda, spreche ich unter anderem über den faszinierenden Weg, den er innerhalb weniger Jahre gegangen ist, eine lustige Story, die er sich heute noch von seiner Familie anhören kann, eine Sprachnachricht von einem seiner ehemaligen Mitspieler, von dem Michi damals viel für seine weitere Karriere mitnehmen konnte, den enormen Effort, den er betrieben hat, ohne dem Michi nicht dort wäre, wo er heute ist, die Serie A und das Debüt in der Nationalmannschaft. Somit herzlich willkommen zur 48. Folge von Korwalds Podcast, die Drittliga Akustik. Ich würde sagen, wir ordnen den Podcast in die Schublade Hochkaräter. Michael Swoboda, danke fürs Zeitnehmen.
Gerne, danke für die Einladung.
Michi, gestern die Partie gegen Modena, ein 1:2 Auswärtssieg. Wie war die Partie?
War ganz gut. Erste Halbzeit haben wir ein bisschen braucht zum Reinkommen, aber nach 10, 15 Minuten haben wir dann verstanden, wie das Spiel oder wie wir das Spiel auf unserer Seite ziehen können. Haben es dann ganz gut gemacht, sind in Führung gegangen. Zweite Halbzeit ist ein bisschen Druck gekommen von den Gegnern, aber sie sind nicht wirklich gefährlich geworden. Und ja, dann haben wir eigentlich das Spiel wieder in unsere Hand bekommen, 2-0 gemacht. Und dann haben wir noch einmal, ich glaube, 300-prozentige Chancen gehabt und kein Tor gemacht. Und dann kurz vor Schluss noch einmal einen Gegentreffer bekommen. Aber in alles in allem eigentlich ein ganz dominanter Auftritt mit einem verdienten Sieg von uns.
Die Anreise war ja auch nicht allzu weit am Modena und Venedig, glaube ich, knapp 200 Kilometer.
Genau, ja.
Wenn wir zurückschauen in deine Kindheit, Michi, du bist ja nicht alleine groß geworden, du hast ja einen Bruder. Wie war denn die Kindheit damals? Beide natürlich, glaube ich, Fußball begeistert.
Auf jeden Fall. Für uns war es so, also klar, Schule war immer ein Vorrang, aber egal in welchem Alter wir waren, bis wir 14, 15, mal bis wir Jugendliche waren, hat es bei uns eigentlich nur Fußball im Kopf gegeben. Sobald wir von der Schule heimgekommen sind, war der erste Gedanke, ja, wann gehen wir raus im Park, dass wir Fußball spielen können. Wir haben zum Glück viele Nachbarn gehabt, die auch Fußball begeistert waren. Das heißt, da waren immer ein paar Kids unterwegs mit einem Ball. Wir waren wahrscheinlich sehr nervig für viele Nachbarn. Hat es auch immer wieder das eine oder andere eingeschossene Fenster gegeben. Aber ja, wir waren sehr, vor allem in der Kindheit, sehr Fußball begeistert. Und ich glaube, das hat uns auch einfach so weit getrieben, dass wir ja so viel Ehrgeiz in dem Sport haben und so viel Wille auch.
Wenn wir tiefer schauen in deine Kindheit, ich habe deinen Papa jetzt mittlerweile kennengelernt, auch ein ganz ein klasse Kerl. Wie bist du aufgewachsen? Seid ihr behütet aufgewachsen? Habt ihr eine schöne Kindheit gehabt? Und vor allem, wo bist du aufgewachsen? Wenn wir vom Park sprechen.
Also ich bin mal so, wir haben eine sehr bescheidene Kindheit gehabt, war aber sehr, sehr schön. Also wir haben wir sind jetzt nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen, haben aber, oder meine Eltern, vor allem Großeltern, haben immer versucht, dass wir trotzdem alles bekommen. Bei uns war es so, dass wir einfach viel, oder ich viel mit meinem Bruder auch unterwegs war. Vor allem ich als Jünger wollte immer mit den Eltern unterwegs sein, deswegen habe ich da immer versucht, mich ein bisschen einzuschleichen. Aber haben wir wirklich sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Und wie ich schon gesagt habe, bei uns war das Wichtigste Fußball. Dann hat es bei uns noch die Videospiele gegeben, die, glaube ich, auch jeder andere gehabt hat, mit PlayStation, mit Gameboy. Und so haben wir eigentlich viel unsere Kindheit verbracht. Sind im 10. Bezirk in Oberlau aufgewachsen, mit einem kurzen Zwischenstopp in Klädering. Aber haben eigentlich die meiste Kindheit im 10. Bezirk in Oberlau verbracht. Und ja, eben viel mit Fußball und ja, wie ich schon gesagt habe, haben wir eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt und es hat eigentlich an wenig gefehlt und ja, waren eigentlich auch sehr, sehr familiäre Menschen, deswegen haben viel Zeit auch mit der Familie verbracht.
Bei mir im Podcast ist es so, dass ich meistens die Bekannten oder die guten Freunde oder die damaligen Mitspieler bitte um eine Sprachnachricht. Und dein Bruder war sich nicht so schade, meine zu schicken und die werden wir da jetzt mal einfügen.
Hallo Jungs, ich nehme mal an, ihr seid gerade in der Aufnahme. Deswegen grüße ich euch einmal. Corwin, du hast mich gefragt, ob ich was erzählen kann oder eine lustige Geschichte mit meinem Bruder. Lustige Geschichte, gibt es viele zum Erzählen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mit meinem Bruder natürlich fast das ganze Leben verbracht und da sind einige lustige Geschichten passiert. Was kann ich euch erzählen, was mir sofort einfällt? Hatte zwar nichts mit Fußball zu tun, aber wir waren im Urlaub. Familie in Tunesien und wir haben so Air-Hockey gespielt. Da waren wir noch relativ jung und da ist ein Typ gekommen und hat mein Bruder gefragt, ob wir auf Englisch halt, ob wir fertig sind, also are you finished? Und mein Bruder hat drauf gesagt, no Austrian. Die Geschichte wird mir, glaube ich, immer in meinem Leben im Kopf bleiben. Ja, was gibt es noch zum Sagen? Ich bin richtig stolz auf meinen Bruder für das, was er geschafft hat. Er hat sich auch verdient und er soll ruhig so weitermachen. Ich als großer Bruder bin auf jeden Fall stolz und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Aufnahme.
Ich glaube, die letzten 20 Sekunden gehen runter wie Öl wahrscheinlich für den jüngeren Bruder. Was sagen wir zum Rest?
Erstens mal danke, weil solche Worte zum Hören ist immer schön. Vor allem von so engen Personen. Das macht einen dann selber stolz und emotional auf jeden Fall. Deswegen danke mal dafür. Die anderen Worte sind, dafür wurde ich in meiner Kindheit lange, lange, lange auf den Arm genommen. Das habe ich mir lange anhören dürfen. Ich glaube, das waren Jahre wirklich. Deswegen weiß ich, warum es mein Bruder so eingeprägt gehabt hat bei sich. War damals eine sehr lustige Geschichte, für mich eher ein bisschen peinlich, weil ich der Leidtragende war. Aber wie mein Bruder gesagt hat, wir haben boah, so viele verschiedene Geschichten, so viele lustige verschiedene Erzählungen, die wir eigentlich hier bringen könnten. Das würde nicht aufhören, glaube ich.
Obwohl man sagen muss, Ajo Finnisch ist jetzt auch nicht das perfekte Englisch, kann man auch einmal falsch verstehen.
Kannst du mal klären, bitte, weil für mich war es damals ja, ein bisschen unverständlich, aber ja, hat ja keinen Sinn, mich zu fragen, ob ich vielleicht von Finnland komme, wenn wir gerade Eishockey spielen. Deswegen.
Weihnachtszeit in Venedig, bevor wir zum Sportlichen kommen. Ich werde es mal ja anschauen. Ich komme am 26. nach, darf man am 27. die Partie anschauen. Wie ist denn die Weihnachtszeit in Venedig? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist eigentlich nicht viel Unterschied zu Wien oder zu Österreich, finde ich. Ich wohne ja im Westen Fort von Venedig. Aber was auch in Venedig so ist, es ist sehr viel geschmückt, also ist sehr viel Weihnachtsdeko. Das bin ich nicht von Österreich gewohnt, das ist hier sehr schön. Wenn man jetzt durch kleine Städte auch geht oder auch durch Venedig, ist halt sehr viel geschmückt, dass man da mehr Weihnachtsstimmung nochmal dazu bekommt. Aber sonst ist jetzt nicht wirklich viel Unterschied. Im Endeffekt wird Weihnachten so oder so in Italien oder Österreich gleich gefeiert. Was man sagen muss, hier sind es halt um 10 Grad wärmer als wie in Wien. Deswegen, man muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal mit Winterjacke raus, das ist ganz angenehm. Was ich aber sagen muss, mir fehlt ein bisschen der Schnee, das ist das Einzige, was mir hier abgeht.
Ist der Skifahrer aber da oder nicht?
Ich war, als ich jung war, wir waren, ich glaube, jedes Jahr, fast ein, zweimal jedes Jahr Skifahren. Das geht mir ein bisschen ab, aber das werde ich dann nach meiner Karriere nachholen.
Michi, kommen wir zum sportlichen Teil eigentlich zu einer ja, verrückten Geschichte oder Karriere eigentlich. Ich habe jetzt nachgerechnet von deinem Regionalliga-Debüt bis zu deiner Verpflichtung zu Venezia waren es genau 4 Jahre.
Auf jeden Fall, bei mir ist es sehr schnell gegangen. Vor allem habe ich das Glück gehabt, früh in meiner Karriere viele Erfolge feiern haben zu dürfen. Von Stadlau 1B Meister zu werden, dann direkt zweite Liga Meister zu werden und dann mit Venedig direkt aufzusteigen. Wie du sagst, es waren innerhalb von ein paar Jahren, bin ich von der sechsten oder siebten Liga in Österreich in die Serie A gekommen, was halt ziemlich schnell war. Was bei mir immer ganz gut war, ich habe mich ziemlich schnell adaptieren können in gewisse Ligen, beziehungsweise auch auf das Level von der Mannschaft. Und das hat mir, glaube ich, ziemlich schnell oder in jungen Jahren auch sehr viel geholfen, dass ich im Endeffekt sehr schnell war. Darum habe ich nicht gebeten, aber darüber freut sich jeder, glaube ich. Dass dann so schnell war, hätte sich nie wer ausdenken können. Aber im Endeffekt nimmt man als Fußballer alles und ich war ziemlich froh über meinen Weg. Ich war auch ziemlich froh über die Menschen, die mir die richtigen Entscheidungen in die Wege gelegt haben, weil ja, allein als Mensch kann man das, glaube ich, in so jungen Jahren ohne Erfahrung nicht entscheiden. Deswegen war ich über das sehr froh und dankbar. Und ja, im Endeffekt, ja, wie schon gesagt, nimmt man als Fußball alles mit, was man bekommt.
Ja, mal ganz zurück in die frühen 2000er Jahre zu Ankerbrot. Das war ja die erste Station eigentlich, wo du den Spielerpass gehabt hast, bevor du dann zu Rapid gekommen bist. Kannst du dich noch an den Nachwuchsfußball bei Ankerbrot, bei Rapid erinnern? Wie bist du zum Fußballspielen gekommen und vor allem, wie war es bei Ankerbrot und bei Rapid in deinen ja, ersten Jahren im Fußball?
Ich muss sagen, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich erinnere mich an sehr wenige Sachen bis zu meinem, ich glaube, 10. oder 12. Lebensjahr. Bei Ankerbrot waren es einfach so ein paar Ausschnitte, die vor allem, wo ich auch Erzählungen bekommen habe, weil ich damals viele Sachen ausprobiert habe. Also am Feld, ich war Stürmer, ich war Verteidiger, ich war mal kurz im Tor. Und die Erzählungen, die gibt es eigentlich immer bei mir in der Familie. Es war so, dass ich als junger sehr auf mein Aussehen geschaut habe. Und wenn es mich einmal hingehört hat als Junger, war bei mir das Wichtigste, mich erstmal abzumputzen, den ganzen Dreck runterzubekommen und dann bin ich erst weitergelaufen.
Ein kleiner Monk.
Das war es, ja, so ein bisschen. Und das war als Junger immer ganz lustig, weil das, vor allem als Junger interessiert dich das eigentlich gar nicht. Aber es war bei mir als Junger extrem. Aber sonst, ja, die Zeiten bei Ankerbrot waren eigentlich ganz schön, weil ich glaube, ich habe mit 4 begonnen schon, weil mein Bruder 2 Jahre älter war und in der U6 begonnen hat. Bei mir war es damals schon so, dass ich dann einfach als Junger mitgehen wollte und manchmal auch zuschauen habe müssen und manchmal habe ich dann mittrainieren dürfen schon bei meinem Bruder. Und so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen durch meinen Bruder und durch meinen Opa auch, weil die zwei eigentlich sehr fußballbegeistert waren schon und die uns sofort zum Fußball bringen wollten. Deswegen, wir waren dann, ich glaube, 2 Jahre bei Ankerbrot, 3 Jahre und sind dann 1,5 Jahre, 2 Jahre zu Rapid gewechselt. Dort waren ja die Trainings und die Zeiten ein bisschen anders, weil es doch schon sehr oder ein bisschen seriöser war und man schon gemerkt hat, okay, mit 19 kommt man dann schon so halbwegs in den Jugendfußball und da ändert sich schon ein bisschen was. Aber ich habe immer wirklich vor Ort Zeiten gehabt. Das Geile bei Rapido, dass man viele Turniere gehabt hat. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe, wo man dann vor allem im Winter Hallenturniere hat, in gewissen Stationen in Europa auch, in Deutschland und in Österreich. So Sachen, die man kennt, und da spielt man dann halt gegen Gegner, die international Top-Vereine sind. Und das sind so die Erinnerungen, die ich dann zu Rapid habe.
Wahrscheinlich auch dein Wohnort damals geschuldet, von Oberla über Gledering nach Schwechat, dann 2006, dann nach Stadlau. 2016 warst du eigentlich 10 Jahre bei Schwechat. Dein Regionalliga-Debüt, wie vorher angesprochen, am 20.05.2016, eine 4-0-Niederlage gegen Neusiedl am See. Ich meine, du hast jetzt ein Serie A-Debüt gegeben, du hast ein Serie B-Debüt schon gegeben, dein Bundesliga-Debüt, dein Zweitliga-Debüt. Aber kannst du dich noch an das RLO-Debüt erinnern?
Auf jeden Fall. Kam sehr überraschend, weil ich habe 2, 3 Wochen erst davor mit der Kampfsport begonnen zum Trainieren. Und wir waren damals im Abstiegskampf. Das war, ja, wirklich ein bisschen überraschend. Aber ich habe mich halt natürlich super gefreut und damals von vielen auch dann danach auch die Erzählungen bekommen und so, dass ich als Junge sehr, sehr ruhig war. Vor allem am Ball und ich glaube, ich war eben 16 damals noch. Und habe gar keine Nervosität gespürt oder sonst irgendwas. Das Gute war, dass mein Bruder auch mit war. Das hat natürlich auch ein bisschen geholfen. Aber ja, ich kann mich noch ein bisschen erinnern vom Spiel her, aber jetzt nicht, wie das ganze Spiel verlaufen ist. Mit einem Spieler, mit dem rede ich immer noch ein bisschen drüber, der war auch schon auf dem Podcast, der Töppi. Mit dem rede ich immer wieder ein bisschen drüber über das Match. Und da sagt immer, ja, das erste Debüt oder mein erstes Männerfußballspiel habe ich mit ihm gehabt in der Innenverteidigung. Das sind so dann Erinnerungen, die ganz schön sind, über die man ein bisschen scherzt oder auch zurück daran erinnert. Und ja, das sind so die Sachen, die ich mich gerade so erinnern kann.
2016 bist du dann zu Stadlau gewechselt. Deine nächste RLO-Station für Stadlau hast dann 43 Spiele gemacht in der Regionalliga Ost. Ist eigentlich untypisch. Du hast 43 Spiele gemacht und wechselst dann zum Zweitligisten, zu Wartens. Wie ist das damals vonstatten gegangen? Wer hat dich da vielleicht auch gefördert und wer hat dich zu Wartens gebracht?
Da muss ich dazu sagen, bei mir war es damals so, ich habe, ich glaube schon im Februar, März sowas erfahren, dass Horn an mich interessiert war. Da war der Carsten Janker damals Trainer. Mit denen habe ich mich auch getroffen damals, super Gespräche gehabt. Da habe ich damals schon eigentlich gesagt, ja, du, wenn nichts anderes kommt, will ich auf jeden Fall Horn machen.
Damals auch schon zweite Liga.
Genau, ja, die waren zweite Liga, haben wir bei EM um einen Abstieg gespielt. Und dann kam, ich glaube, im April, sowas war das, kam Wattens, haben gesagt, ja, die werden interessiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht damals gewusst, wo Wattens liegt. Und habe mich dann mal ein bisschen befasst mit dem Thema und dann war es halt das erste Mal so, ja, okay, ich war damals noch 18, 19. Okay, jetzt geht es zum ersten Mal vielleicht weg von Wien, weg von der Familie und war dann nicht so einfach. Habe dann aber die Entscheidung getroffen für den Fußball, für meine Karriere. Weil das Gesamtbild bei Wattens richtig gut war, richtig gut zusammenpasst hat, auch mit meinen Ambitionen. Und ja, dann war die Entscheidung damals einfach für mich nach Wattens zu gehen. Ich habe damals mit meinem damaligen Spielerberater lange drüber geredet und wir haben sich dann zusammen entschieden, Wattens zu machen. Deswegen, ja, so ist es im Endeffekt zustande gekommen. Ob es einen Förderer gegeben hat, kann ich gar nicht so sagen. Mir wurde damals gesagt, dass Wattens ein Scout im Bereich Osten von Österreich hatte und der mich dann empfohlen hat.
Jetzt kommen wir mal zum Thema Selbsteinschätzung. Wieso genau du? Was hast du damals mitgebracht, was die anderen vielleicht nicht gehabt haben?
Ich sage mal so, dadurch, dass ich damals nie in der Akademie war, war ich früher nie der beste Fußballer. Es hat deutlich bessere gegeben als mich. Ich habe halt schon als Junges auf sehr viel verzichtet für den Fußball. Ich habe sehr spät begonnen, Alkohol zu trinken. Ich habe oder war eigentlich nie draußen unterwegs. Bei mir jetzt immer nur Schule und dann Fußball gegeben oder Arbeit und Fußball. Ich habe eigentlich alles dem Fußball untergeordnet. Und das habe ich sehr, sehr lange gemacht, bis zu meinem 19., 20. Lebensjahr, weil bei mir einfach immer Ziel war, Fußballprofi zu werden. Das war immer Plan A für mich. Für mich hat es klar Plan B gegeben mit meiner Arbeit und mit meiner schulischen Ausbildung. Aber das habe ich eigentlich nur meiner Mama zuliebe gemacht, weil für mich war Plan A eigentlich immer Fußball. Und ich war oder ich bin noch immer sehr, sehr ehrgeizig. Und ich glaube, das hat es im Endeffekt ausgemacht. Oft ist es so, dass. Oder man hört ja immer so Sprichwörter von vor allem von großen Sportspersonen. Und eines, an dem ich festhalten kann, oder das auch mein Beispiel bezeugt, hard work beats talent. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Beispiel, weil man kann so viel Talent wie möglich haben. Aber wenn es einen gibt, der viel härter arbeitet und viel mehr dafür macht, dann wird der im Endeffekt immer erfolgreicher sein. Und ich glaube, das passt ganz gut zu mir.
Bist nach Wartens gewechselt und bist im selben Jahr einfach Meister geworden und aufgestiegen in die Bundesliga. Besser kann es gar nicht gehen. Den ersten Rückschlag, den richtigen Rückschlag hast du letztes Jahr gehabt mit deinem Kreuzbandriss. Bis dorthin ist eigentlich steil bergauf gegangen, oder?
Schon ja, ist steil bergauf gegangen, bis in die Serie A. Dann hat es natürlich den Abstieg gegeben, was viele nicht wissen, aber ich habe im ersten Serie A ja einen hartnäckigen Bandscheibenvorfall gehabt, wo ich im Endeffekt fit war, aber nicht fit zum Spielen, beziehungsweise ja einfach Probleme gehabt hat, die sich ein bisschen auf die Leistungen herausgezeichnet haben, dass ich damals nicht so gemerkt habe, weil ich damals diese junge Dummheit vielleicht auch gehabt habe und gesagt hat, na, ich will spielen, egal ob ich verletzt bin oder nicht. Wo ich jetzt vielleicht, wie mit der Erfahrung, die ich habe und mit dem Alter, die ich habe, wo ich sagen kann, okay, es war vielleicht nicht so gescheit, dass ich gesagt habe, ich bin fit oder habe mich fit gemeldet zum Spielen. Im Endeffekt war es so, dass ich starke Schmerzen gehabt habe und fit und nicht fit war. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Letztes Jahr natürlich, ich sage mal, eine schwere Verletzung gehabt, ein Thema, das in meiner Karriere vielleicht die Karriere ein bisschen auseinanderbricht, weil es einfach eine Verletzung ist, die 10, 12 Monate dauert, wo viele sagen, das ist eine der schlimmsten Fußballverletzungen. Und ja, muss man aber akzeptieren, als Fußballer, das kann passieren. Und habe versucht, einfach positiv zu bleiben und hoffe aber, dass ich jetzt ja, noch stärker zurückkommen kann und noch erfolgreicher sein kann.
Gehen wir nochmal zurück zu Wartens kurz. An welche Spieler, Mitspieler erinnerst du dich da gern zurück?
Da gibt es sehr, sehr viele sogar. Ich habe zwei, drei sehr gute Freunde dort gehabt. Es war einmal Gugonik und Nizelnader, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, weil wir, ich sage mal, die waren, die dasselbe im Kopf gehabt haben in dem Zeitalter damals und auch die alleine dort waren. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Dann gibt es so den ersten, ich sage mal, Mentor, den ich im Fußball gehabt habe, war der Ione Cabrera, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat, auch sehr, sehr viel beigebracht hat neben dem Platz und mit dem ich auch sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Aber es gibt andere Spieler auch, mit denen ich noch heute im Kontakt bin, mit denen ich oder die mir damals viel geholfen haben, weil ich damals sehr, sehr jung war und ich war damals noch sehr, sehr schüchtern. Wir haben damals einen Florian Mader in der Kabine gehabt, der im Fußball oder im österreichischen Fußball einen sehr, sehr großen Namen hat. Es hat einen Sandro Neuwarter gegeben, es hat sehr, sehr viele Spieler gegeben, einen Andi Dober, von denen ich sehr, sehr viel mitnehmen habe können und die auf jeden Fall auch die oder meine Zeit dort schöner gemacht haben.
Mir hat der Ione Cabrera 2016, sprich da war ich 16 Jahre alt, mir viel mitgegeben auf meinem Weg. Mit ihm bei den Admira Juniors zusammengespielt. Du warst 22, 21, also da was mitgegeben hat am Weg. Und er hat mir jetzt auch eine Sprachnachricht geschickt, die ich da gerne einfügen würde.
Ehrlich.
Hallo Sorino, hallo Fratello. Ich hätte gerne zwei Fragen zu Michi. Die erste ist, wie war dein Gefühl als IS-Sportler bei WSG Tirol? Kannst du bitte uns erzählen? Und das Zweite ist, kannst du erzählen darüber die Reise zum deinen ersten Vertrag als Profi, bitte? Vielen Dank, schönen Tag noch. Ciao, wiederhören.
Soll ich?
Bitte.
Ich habe viel Zeit mit dem Guganik, mit dem Nizendal und mit dem Ione Cabrera damals verbracht, weil wir sehr, sehr fanatisch damals waren auf FIFA. Bei uns war sehr, sehr viel das Thema vor meiner Kabine, wer der beste FIFA-Spieler war. Und ich muss sagen, ich habe damals erst so begonnen mit FIFA und ich habe oft, oft, oft Abtreibungen von Ione bekommen. Ich habe gegen ihn gar keine Chance gehabt. Wir haben aber damals, war dann Corona. Es wurde so gefragt im Verein, wer Bock hätte, mitmachen, so bei einem Turnier mit E-Sportlern und Profifußballern aus der Bundesliga, dass die Fans was zum Zuschauen haben, weil es keinen echten Fußball gibt, dass man wenigstens irgendeinen Fußball sehen kann. Und da habe ich mich dann freiwillig gemeldet, weil ich nichts zum Tun gehabt habe, weil mir damals in Corona langweilig war und ich so fanatisch auf FIFA war. Dann habe ich gesagt, ja, passt, ich mache mit. Ich glaube, viele Punkte habe ich nicht geholt damals. Ich habe aber viel, viel Erfahrungen sammeln dürfen. Hat aber auch Spaß gemacht damals. Und das meint er damit, auf die zweite Frage. Da geht es darum, wie es die Reise war zum ersten oder meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Da war damals, ich glaube, das war im Mai. Und wir sind damals mit meinem ehemaligen Spielberater und mit dem Ione mit dem Auto dorthin gefahren. Und ich weiß nicht, ob es war, weil ich so jung war, aber die Ione hat gesagt, er will nicht fahren. Und mein Spielerberater hat gesagt, na, er hat kein Auto, glaube ich. Also habe ich als 18-, 19-Jähriger damals mit dem Auto nach Wattens fahren dürfen. Ich glaube, die haben mich da gut ausgenutzt, war aber auch in Ordnung für mich. Habe da hinfahren dürfen und vom Ione, ich habe ihn da zum ersten oder zweiten Mal getroffen. Und für mich war das damals schon eine riesen Respektperson, aber auch ein wie so ein Vorbild im Fußball, weil der schon was erreicht hat und Profi war. Und das war schon meine erste lehrreiche Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte, weil ich einfach von ihm so viel mitnehmen habe dürfen, so viel lernen dürfen. Und ich habe es einfach genossen, mit ihm Zeit zu verbringen, weil ich glaube, wir einfach sehr ähnliche Personen sind. Personen, die wirklich sehr am Boden geblieben sind, Familienmenschen, denen aber Fußball am wichtigsten ist. Und deswegen habe ich mit ihm eine sehr enge Verbindung gehabt. Und es hat einfach für mich Spaß gemacht, Zeit mit ihm zu verbringen, vor allem mit seinem spanischen Akzent. Das hat es dann nochmal sympathischer gemacht. Und ja, das war damals die Anreise.
Wer Ione auf die Füße schauen möchte, bitte unbedingt einschalten am 3.1.2026 auf Sky Sport Austria beim Legendenturnier in Berchtesgadensdorf. Wenn wir noch kurz bei Wattens bleiben, hast dich dann in der Saison 1920 Bundesligaspieler nennen dürfen. Minimalziel erreicht, kann man das so sagen.
Kann man so sagen, bei mir war immer Ziel, Bundesliga-Profi zu werden. Ich habe das damals mit einem engen Freund von mir als Jugendlicher ausgesetzt. Dass es so schnell dann gegangen ist, habe ich auch nicht erwartet. Aber ja, wie gesagt, das war so immer das Ziel von mir.
Michi, wie schaut es aus mit eurer Mannschaftskasse in Venedig?
Die ist voll, warum?
Zahlst du da viel ein oder nicht?
Bei mir ist es so, dass ich eigentlich nie einzahle.
Weil du
Ich habe aber
Kapitän bist
das.
oder weil du immer pünktlich kommst?
Aber so, ich habe. Also im Jahr zahle ich eigentlich nie ein, außer ein bis zweimal, weil ich das Problem habe, dass ich komme immer einmal ein bis zweimal im Jahr spät, zu spät. Also in einer Saison passiert das ein bis zweimal. Ich habe keine Ahnung warum. Einmal kann er schlafst ein und hast das Handy nicht angesteckt. Oder einmal ist der Wecker nicht, oder läutet der Wecker nicht. Ich kann es nicht erklären. Es ist jede Saison, passiert es ein oder zweimal und diese Saison ist zum Glück schon passiert.
Ich spreche das deshalb an, weil mir dein Bruder gesagt hat, Pünktlichkeit ist nicht so deine Stärke. Und ein bisschen verpeilt ist auch der junge Bruder.
Würde ich jetzt nicht so sagen. Das sind vielleicht so die Brüdermeinungen. Ein bisschen hat er schon recht mit der Unpünktlichkeit. Aber ich bin halt einfach so, ich komme halt einfach, wenn 11 Uhr Treffpunkt ist, komme ich um 10:58 Uhr. Mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Früher war es extremer. Mittlerweile ist es schon so, dass ich schon ein bisschen früher da bin. Aber ein bisschen recht hat auch, muss ich ihm recht geben.
Von Wattens, ich habe es in der Insta-Story schon gepostet, also eigentlich von Stadlau über Wattens nach Venezia Mestre. Relativ schnell, haben wir vorher schon angesprochen. Wie ist er dann im ersten Jahr in Venedig in der Serie B?
Muss sagen, die ersten Monate waren sehr, sehr schwer für mich. Erstens, Aber es war das erste Mal für mich in einem neuen Land, neue Kultur, neue Liga. Ich habe mich sehr anpassen müssen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ich habe halt nie eine akademische Ausbildung genießen dürfen. Deswegen war es bei mir einfach so, dass ich taktisch ein bisschen hinten nach war. Beziehungsweise nicht hinten nach, aber in Italien ist es einfach so, dass man taktisch so am Punkt sein muss und das war ich damals nicht. Und deswegen war es am Anfang schon sehr schwer für mich, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss da schon sehr viel an mir arbeiten, muss versuchen, einfach an das Level ranzukommen, was die Spieler hier haben, was die Qualität hier ist. Und da war es am Anfang einfach so, dass wir sehr, sehr viel taktisch bei mir trainiert haben, dass ich da mich einfach verbessere. Natürlich war die Sprachbarriere auch ein bisschen ein Problem am Anfang, aber das Problem habe ich sehr schnell aus dem Weg bereiten können, weil das an mir gelegen ist und ich sehr schnell Italienisch lernen wollte, beziehungsweise auch habe. Deswegen, ja, der Anfang war ein bisschen schwer, aber umso schöner war es dann, beziehungsweise in der ersten Saison, die zweite Saisonhälfte, weil ich dann begonnen habe zum Spielen, weil ich dann Erfolge feiern habe dürfen, weil wir dann einfach den Aufstieg geschafft haben und in der Serie A spielen durften.
Du sprichst es an. Serie A ist ein bisschen mehr als das Minimalziel gewesen. Damit hättest du wahrscheinlich nie mehr gerechnet.
Auf jeden Fall nicht. Das sind so Sachen, die man sich erträumt, wo man, vor allem wenn man jung ist, irgendwann mal sagt, ja, da möchte ich mal spielen gegen solche Gegner in solchen Stadien. Aber im Endeffekt sind das Sachen, vor allem bei mir, ich habe halt lange in der Regionalliga gespielt oder bei einer Regionalliga-Mannschaft. Das sind halt Sachen, die man sich dann eher erträumt und vielleicht irgendwie hofft, dass das mal passiert. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn man als Junger daran denkt, glaubt man nicht wirklich dran. Deswegen umso schöner, dass es passiert ist, dass ich das erfahren durfte und erleben durfte. Und ich hoffe natürlich, dass es noch einmal so kommt, beziehungsweise so oft wie möglich noch in meiner Karriere.
Serie A, sicher einer deiner Highlights gewesen in deiner Karriere. Brauchen wir nicht drüber reden, brauchen wir auch nicht fragen. Es gibt, glaube ich, eine Nominierung, die noch leibender war als das Serie A-Debüt. ÖFB Nations League 2024, Debüt gegen Kasachstan, 4:0 gewonnen, 3 Tage später gegen Norwegen 2:1 gewonnen. Einmal, glaube ich, 28 Minuten gespielt, beim zweiten Spiel 11 Minuten. David Alaba, Marko Arnautović, mörderische Fußballer. Wie ist er da gegangen, die ersten Tage?
Wie du schon gesagt hast, das war bis jetzt der schönste Moment in meiner Karriere, auch mit den Aufstiegen, die ich hatte, aber das war nochmal so der Traum, den man sich gefühlt nie erwünschen kann, als die Nominierung damals war und als ich dann auch wirklich einrücken durfte. David war damals verletzt noch, ist noch von seiner Verletzung zurückgekommen, war dann beim zweiten Mal kurz bei uns, um uns sozusagen zu unterstützen. Also ich habe mit ihm noch nicht trainieren dürfen, ja, aber dafür jetzt genau die anderen Größen geben, die du angesprochen hast. Ja, im Endeffekt ist es die Spieler, die man im Fernsehen jede Woche sieht. Und ich habe mich aber versucht, schnell anzupassen. Gegen Marco zum Beispiel habe ich schon ein Jahr davor gespielt oder 2 Jahre davor in der Serie A und dann mal kurz geredet. Deswegen im Fußball oder der Fußball ist sehr schnelllebig und war da einfach sehr, sehr glücklich auch dabei sein zu dürfen. Habe aber auch versucht, meinen Stempel da stehen zu lassen. Und ja, im Endeffekt ist es so, dass es dann, weil es in einer Woche ist, immer sehr schnell vergangen ist. Aber ich durfte echt coole Erfahrungen mitnehmen und zum Glück auch durfte zweimal ran.
Das Jahr 24, 25, sportlich wahrscheinlich ein Seuchenjahr für dich. Kreuzbandriss, Abstieg in die Serie B. Wirst du Mitglied mit deiner Mannschaft, weil du konntest ja nicht am Platz stehen. Wirst du auch vielleicht du versucht, da Inputs zu geben, vielleicht auch von draußen.
Jeder Fußballer weiß, dass wenn man von draußen zuschauen muss, dass das schlimmste Gefühl ist, wenn man nicht selber mitwirken darf und nicht helfen kann. Es war nicht einfach, weil wir vor allem dann in dem Halbjahr nicht viele Spiele gewonnen haben und meistens eigentlich immer unterm Strich waren zum Abstieg. Man hofft aber natürlich immer und versucht immer zum Helfen. Bei mir war es so, ich war bei allen Heimspielen immer dabei, bei den Auswärtsspielen, die in der Nähe waren, auch wenn es nicht viele waren, und habe einfach versucht, der Mannschaft ja, so viel wie möglich da zu helfen und Tipps zu geben, ja, vor dem Spiel, aber auch nach dem Spiel. Vor allem, ich sag mal, mit den wichtigen Spielern damals, mit dem Kapitän und zwei, drei anderen Spielern hatten wir sehr, sehr viele Gespräche damals, wie wir die Mannschaft unterstützen können, wie wir helfen können, wie wir der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen Druck von den Schultern nehmen können. Und ja, bei mir war einfach so, dass ich versucht habe, der Mannschaft neben dem Platz einfach eine Unterstützung zu sein und ja, denen einfach beizustehen. Im Endeffekt hat es leider nicht gereicht. Das war, wie du schon gesagt hast, dann eher wirklich sehr, sehr bitter mit der Verletzung und dann den Abstieg. Aber in einem Jahr hat man so viel Erfolg und so viel Pech kann man im anderen Jahr haben. Deswegen habe ich da einfach versucht, dann nach vorne zu schauen und wie schon in den ganzen Monaten mich auf meine Verletzung zu konzentrieren und so gut wie möglich von der Verletzung zurückzukommen.
Wir haben ja vorher deine Charaktereigenschaften angesprochen, auch deine Art und Weise, Fußball zu spielen. Ich glaube, wenn einer von einem Kreuzbandriss zurückkommen kann, dann bist das, glaube ich, du.
Ich glaube auch, es war sehr, sehr schwer, vor allem der Anfang, so die ersten ein, zwei Monate, war mental einfach schwer, dass man da nicht aufhört, weiterzumachen. Im Endeffekt weiß man, dass man 7, 8, 9, 10 Monate raus ist und jeden Tag im Gym verbringt. Und das war bei mir das Problem, was mich so am Anfang ein bisschen geblockt hat, weil ich einfach gewusst habe, okay, das sind jetzt nicht nur die Schmerzen oder die Operation, sondern einfach, dass ich die nächsten verfluchten 8, 9 Monate einfach im Gym verbringen werde, Einzeleinheiten und Platz haben werde. Und das ist das, was mental schwer ist zu akzeptieren, weil es ist im Endeffekt von einer Sekunde auf der anderen. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, man bereitet sich einen Monat darauf vor oder sonst irgendwas, sondern es ist von einem Tag auf den anderen, man spielt, verletzt sich, hat am nächsten Tag die Diagnose und weiß, okay, nächste Woche ist die Operation und dann heißt für mich 10 Monate arbeiten und arbeiten einfach nur für mich. Also man sagt ja oft, es ist dann ein alleiniger Weg. Klar, man hat Menschen, die beistehen, die dich versuchen zu unterstützen, aber im Endeffekt bist du der jeden Tag im Gym ist, der jeden Tag 100% geben muss, dass das Knie einfach wieder hält, dass der Körper wieder fit wird. Und das war das Schwere für mich, das am Anfang zu akzeptieren. Vor allem in der Reha ist es so, dass es immer ein Auf und Ab gibt. Manchmal fühlt man sich besser, dann fühlt man sich 2 Wochen später vielleicht wieder komplett schlecht. Und das war damals für mich katastrophal, das zu verstehen und zu akzeptieren. Aber im Endeffekt habe ich die wichtigen Leute und die richtigen Leute um mich herum gehabt, die mich da unterstützt haben und mich durch diesen Weg begleitet haben. Und denen bin ich ja, unglaublich dankbar. Und im Endeffekt habe ich es geschafft. Ich bin jetzt fast zu 100% wieder fit und spiele meine Spiele. Und das ist im Endeffekt das, was zählt.
Es haben ja in der Vergangenheit etliche junge Spieler, damals war es vielleicht nur Akademie-Spieler, die in Italien waren, die extreme Probleme gehabt haben, sich anzupassen. Wie hast du dich so adaptieren können?
Mit Wille, glaube ich. Ich bin nach Italien gekommen und bei mir war das erste Ziel, was ich gesagt habe, ich will Italienisch lernen. Ich will so schnell wie möglich mit Italienern kommunizieren können. Ich will mit denen Gespräche führen können. Erstens aus respektvoller Sicht und zweitens einfach, weil es für mich ein Vorteil ist. Und das hat mir, glaube ich, viel weitergebracht, weil ich, glaube ich, innerhalb von Monaten fast alles verstanden habe, schon halbwegs Gespräche führen habe können. Und das hat einfach auszeigt, dass ich den Willen habe, hier erfolgreich zu sein. Und dann natürlich kommt die fußballerische Komponente dazu. Und da war es einfach so, bei mir jetzt einen Punkt geben. Ich glaube, ich habe die ersten 10 oder 15 Spiele nicht gespielt, keine einzige Minute, außer einmal im Cup. Und bei mir ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, der Anfang war schwer. Ich habe ein paar Anpassungswochen oder vielleicht 2, 3 Monate gebraucht, ja, diesen Fußball zu adaptieren. Und entweder ich sage jetzt, okay, ich habe es probiert, habe es aber nicht geschafft und gehe vielleicht nach Österreich zurück. Oder ich sage jetzt nochmal, ich beiße mir jetzt nochmal Wochen durch, versuche mich nochmal aufzuzeigen und habe danach Erfolg. Und zum Glück ist das zweite reingetroffen, habe mich dann nochmal aufgezeigt, habe mich aufgedrängt beim Trainer und habe dann Wochen später Feedback bekommen, dass ich wie ausgewechselt bin, dass mich die Trainer gefühlt nicht mehr wiedererkennen, weil ich so anders trainiere und mit so viel Willen und so viel Mentalität und habe dann Schritt für Schritt Minuten bekommen, dann das erste Spiel bekommen und ab da war es eigentlich so, dass ich gefühlt vom fünften Innenverteidiger zum dritten Innenverteidiger aufgestiegen bin, fast zum zweiten und dann im Endeffekt, ich glaube, von den ersten 15 Spielen, die ich nicht gespielt habe, noch 23 oder 25 Spiele im Jahr gespielt habe und Einsätze bekommen und dann, wie schon vorher erzählt, mit dem Aufstieg natürlich sehr, sehr erfolgreich das Jahr abgeschlossen habe und nächstes Jahr Serie A spielen durfte.
Ich nehme auch an, dass er eine große Rolle spielt, in welche Kabine man kommt, welche Charaktere da in der Kabine sitzen. Glaubst du, dass dir das bei jedem Verein in Italien so gut gelungen wäre?
Auf jeden Fall nicht. Es ist natürlich überall anders. Es gibt wie du schon gesagt hast, überall andere Fußballer oder Typen. Die einen, die akzeptieren dich sofort, die anderen erst, wenn du vielleicht Leistung zeigst
Machen dir das
oder.
Leben vielleicht bewusst schwer.
Genau, das gibt es auf jeden Fall auch. Bei mir war es zum Glück so, dass ich vor allem auf meiner Position Spieler hatte, die mich von Anfang an ak akzeptiert haben und die gesagt haben: Okay, wir helfen dir, wir sind für dich da und versuchen dir einfach, auch wenn du kein Italienisch sprichst oder am Anfang noch taktisch Schwierigkeiten hast, wir versuchen einfach für dich da zu sein und dir zu helfen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und mittlerweile versuche ich auch so durch meine Karriere zu gehen und egal wer Hilfe braucht oder Anfangs Schwierigkeiten hat, einfach für die da zu sein, weil jeder Spieler hat manchmal irgendwelche schwierigen Phasen oder braucht mal Hilfe am Fußballplatz und dass ich einfach da versuche, ein Vorbild zu sein und für die anderen Spieler auch da zu sein.
Bevor wir zum Ende kommen, jetzt im Juni 25, hast du geheiratet, wie hat denn der Junggesellenabschied ausgeschaut?
Der war 2 oder 3 Wochen davor in Mallorca. Also kann man sich schon vorstellen, wie der ausgeschaut hat. Er war sehr flüssig. Vor allem war es so, dass wir, ich glaube, eine Woche vor dem Junggesellenabschied aufgestiegen sind in die Serie A. Deswegen habe ich doppelt feiern dürfen. Und wie es halt ist beim Junggesellenabschied, ich habe meine engsten Freunde dabei gehabt und es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren zu 12 oder zu 13 und ich glaube, wir waren 2,5 Tage auf Mallorca. Viel Schlaf habe ich nicht, viel nüchtern war ich nicht. Es war sehr, sehr lustig, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und würde ich gern so wieder erleben.
Lustigerweise war der Eichinger Dominik auch in Malle und hat dich dort angetroffen. Der hat mir da Sprachnachricht geschickt.
Über Michi kann ich nur sagen, das ist ein richtig bodenständiger Typ. Wir haben uns im Juni jetzt in Mallorca getroffen. Er war poltern, wir haben den Meistertitel gefeiert. Einfach mitten im Megapark ist er mit seinem Händlerkostüm immer rumgerannt. Einfach Nationalteamspieler, richtig cooler Typ. Kannst mit ihm normal reden, bodenständig. Hat eine super Karriere eingeschlagen, taucht man richtig. Und ja, hofft, dass er wieder so schnell wie möglich ins Nationalteam zurückkommt. Und soll verletzungsfrei bleiben.
Dominik Eichinger, dein ehemaliger Mitspieler beim FC Stadler.
Danke auf jeden Fall. Immer lustige Geschichte, weil ich weiß nicht warum. In Eichen treffe ich 9 von 10 Mal beim Feiern. Ich weiß nicht, entweder ist er oft unterwegs oder es ist einfach ein großer Zufall. Auf jeden Fall, ja, danke für die Sprachnachricht. Eichen, super Typ. Wir hören uns nicht jede Woche, aber wenn wir sich sehen, dann reden wir immer, nehmen wir sich immer Zeit füreinander. Und ein super Fußballer, das habe ich damals schon bei Stadler gesagt. Was der für Qualitäten hat, ist eigentlich sehr, sehr hoch. Hätte für mich ein bisschen höher spielen können, vielleicht auch mit ein bisschen ein Glück. Ja, wenn es irgendeinen Trainer oder einen Sportdirektor gegeben hätte, der vielleicht ein bisschen mehr Interesse gehabt hätte oder wenn er, ich weiß nicht, ob er die Chance gehabt hätte, aber wenn er die Entscheidung getroffen hätte, zweite Liga oder Bundesliga spielen zu können, hätte er es auf jeden Fall geschafft, weil er hat richtig gute Qualitäten gehabt, die ich damals schon bei Stadler gesagt habe, dass der in der Regionalliga einer der besten Spieler ist. Deswegen danke für die Sprachnachricht und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Feiern.
Er hat es aber schon ein bisschen anklingen lassen und eigentlich eine ganz, ganz interessante Frage. Ist es dein Ziel, bei der WM 26 dabei zu sein und wie schätzt du auch die Chancen ein?
Ziel ist es nicht wirklich, weil ich die Situation einfach einschätzen kann. Wir haben auf der Position richtig, richtig gute Kicker bei uns im Nationalteam, die vor allem in großen Mannschaften spielen, Freiburg, Tottenham, Real Madrid. Das sind halt Mannschaften, die man überall kennt, die international top performen. Deswegen, ich kann die Situation gut einschätzen. Ich versuche natürlich alles zu tun, mich da in die Auslage zu spielen und es dem Trainer schwer zu machen. Aber ich weiß auch, dass wir jetzt letztes Jahr abgestiegen sind, in der Serie B jetzt sind. Und ja, ich konzentriere mich einfach gerade, meine Leistungen zu bringen, mich in die Auslage zu spielen. Und der Rest wird dann kommen. Das ja, liegt dann an dem Trainer. Es wäre schön, dabei zu sein. Ich glaube, das ist der Traum von jedem Fußballer. Das weiß jeder, glaube ich. Aber im Endeffekt versuche ich einfach, ja, Leistung zu bringen und mich da für den Trainer zu bewähren.
Man kann schon sagen, wenn der Peter Schöttl oder der Ralf Rangnick anruft, dann du druckst ihm nicht weg.
Ich hebe auf jeden Fall ab.
Aktuell dritter Platz bei Venezia. Das Ziel wird wahrscheinlich sein, der sofortige Wiederaufstieg.
Ziel ist, aufzusteigen. Das ist mittlerweile, glaube ich, klar. Bei uns ist es so, dass alles darauf ausgelegt ist. Wir haben den Kader dafür, wir haben den Trainer dafür. Deswegen, es liegt an uns. Wir zeigen vor allem in den letzten Spielen einen sehr dominanten Fußball. Sind eigentlich fast jedem Gegner überlegen gewesen gerade. Vor allem in den Spielen, in denen wir gewonnen haben, war es eigentlich so, dass die Spiele auch höher ausgehen hätten müssen. Deswegen im Endeffekt liegt es an uns. Aber jeder weiß, wie Fußball ist. Ein Momentum dreht sich schnell. Aber wir haben jetzt gerade die letzten Spiele einen guten Lauf. Waren jetzt die letzten Spiele sehr erfolgreich und ja, hoffen natürlich, dass es so weitergeht.
Ja, Michi, wir kommen zur Abschlussfrage. Wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sportlich und privat? Privat nehme ich an, nach der Hochzeit im Juni 25 soll es so bleiben. Vielleicht kommt da mal ein Nachwuchs dazu. Den Hund liebst du auch über alles, was ich gehört habe.
Ich bin nie so ein Fan von der Frage, weil ich, im Fußball kann man nie was voraussagen. Im Fußball kann man nicht mal voraussagen, was in einem Jahr passiert. Ich hoffe einfach, dass ich fit bin. Ich hoffe, dass ich so hoch wie möglich von der Qualität her Fußball spiele. Natürlich, dass es vielleicht in einer Top-5-Liga ist, weil das Ziel ist im Endeffekt. Ich hoffe, dass es in die Richtung geht, aber in 5 Jahren bin ich dann mittlerweile 32 und mal schauen, wie die Situation bis dorthin ist. Es ist immer, wie gesagt, schwer zu beurteilen. Mal schauen, wie es mir körperlich geht. Mal schauen, wo die Reise noch im Fußball hingeht. In welches Land vielleicht oder ob es immer noch Italien ist. Und von dem her, ja, kann ich da nicht wirklich viel voraussagen.
Abschließend möchte ich die Statistik hervorheben. 45 Regionalliga-Ostspiele, 26 Zweitligaspiele in Österreich, 31 Bundesligaspiele, 6 ÖFB-Cup-Spiele, 9 Playoff-Spiele Serie B, 68 Serie B-Spiele und 34 Serie A-Spiele. Ich persönlich wünsche da, dass noch einige Serie A-Spiele dazukommen. Bedanke mich bei dir fürs Zeitnehmen und wie immer hat der Gast das Abschlusswort.
Ich sage danke nochmal für die Einladung. Es war ein sehr besonderer Podcast für mich, weil man so ein bisschen in die alte Zeit herumschwirrt, vor allem meine Anfangszeit und vor allem, wenn man schöne Sprachnachrichten hört von Freunden. Deswegen danke für die Einladung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich frohe Weihnachten und schöne Feiertage an alle.
An die Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die 48. Folge von Korwalls Podcast und in dem Sinne, Buonanotte und Buon Natale an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Endstation, bitte alle aussteigen.